Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Lurwig und
David Schalko.
Und David Schalko ist Regisseur, Autor. Er hat Serien wie Braunschlag, Altes Geld, M, eine Stadt sucht einen Mörder bis hin zu Ich und die anderen verfasst. Und wenn er nicht diese intelligent gemachten Serien dreht, dann schreibt er Bücher wie Bad Regina, eine Geschichte, in der ein Chinese einen morbiden alten Kurort aufkaufen will, der stark an Bad Gastein erinnert. Oder Was der Tag bringt, das ist der aktuelle Roman, in dem er sich mit der schönen neuen Arbeitswelt auseinandersetzt. Und nun, da folgt Kafka, eine sechsteilige Serie über den früh verstorbenen Schriftsteller, der 1924 mit knapp 40 Jahren verstorben ist. Eine Serie zum 100. Todestag in 6 Folgen. Herr Schalko, 6 Folgen, 6 Versionen, Facetten einer Person werden da gezeigt. Kafka als Büromensch, als Familienmensch, mit seinen Freunden, Frauen. Welche Facette hat Sie persönlich am meisten überrascht?
Eigentlich die Versicherung, weil die ja von Kafka selbst immer als Arbeitshölle dargestellt wurde. Und eigentlich war es ja genau das Gegenteil. Also es waren ja paradiesische Arbeitszustände. Er war auch sehr gut in seinem Beruf im Übrigen. Er war umgeben von Literaten, die selbst geschrieben haben. Sogar seine Chefs waren Literaten, die ihm ständig was zu lesen gegeben haben, die ihn bewundert haben, die ihm wahnsinnig viel Zeit freigeschaufelt haben, unterschreiben kann. Er war ja auch wochenlang immer auf Urlaub. Also das haben wir dann fast als Arbeitskomödie angelegt, weil da die Divergenz so groß ist.
Das stimmt, das legen Sie sehr heiter an, wie überhaupt die Serie viele heitere Momente hat. Also sonst wird Kafka ja gerne als düster, melancholisch, einer, der am Leben und Leiden krankt, dargestellt. War Ihnen das wichtig, diese humorvolle Seite auch zu zeigen?
Naja, die humorvolle Seite entspricht den Daniel und mir natürlich auch stilistisch. Und es gibt ja auch die humorvolle Seite bei Kafka. Also es ist ja eins der vielen Kafka-Klischees, die nicht stimmen, dass Kafka immer nur bierernste Literatur ist. Sogar im Prozess, wenn man die Stelle der Advokaten, die immer die Stiege runterfallen, nimmt ganz viele humoristische Stellen. Auch die Verwandlung hat lustige Passagen. Also er war auch ein Humorist auf eine gewisse Art. Man kann das Schloss sogar als Persiflage von Bierromanen lesen, wenn man will. Also das Klischee des immer bierernsten, sperrigen Kafka stimmt so ja auch.
Sie haben jetzt gerade schon 3 Werke genannt, der Prozess, die Verwandlung, das Schloss, die alle fließen in der ein oder anderen Form in die Serie ein. Wie haben Sie entschieden, dass Sie gesagt haben, die sollen rein, die Geschichten, die bleiben draußen?
Für uns ist immer das Verhältnis von Leben und Literatur im Vordergrund gestanden. Das hat sich schon durch das Lesen der Stachbiografien vor 10 Jahren angeboten. Das hat mich total fasziniert, wie konkret er das sozusagen festmachen konnte, aufgrund welcher Ereignisse, welche Literatur bei Kafka entstanden ist. Das war ein bisschen, das hat uns beim Ausselektieren geholfen, weil das für uns diese Verbindung immer im Vordergrund gestanden ist. Also zum Beispiel bei Felice in der Folge macht sie ihm einen Prozess, warum er sie nicht heiraten will. Aus dieser Situation entsteht der Mann, der verhaftet wird und nicht weiß, warum. Also das heißt, er hebt sozusagen etwas Privates immer in eine mythologische Ebene hineinfasst. Und daraus entsteht dann so eine private Mythologie. Und das macht wahrscheinlich seine Literatur auch so speziell. Und er erzeugt Bilder, die in allen Zeiten immer eine reale Entsprechung haben. Also der Mann, der nicht verhaftet wird und nicht weiß warum, das ist ein Gefühl, das in Russland im Augenblick wahrscheinlich jeder kennt. Aber auch jemand, der sich in ein Ungeziefer verwandelt und aus Scham das Zimmer nicht mehr verlässt, das findet auch ganz viele Entsprechungen im heutigen Leben, aber auch eben im damaligen.
Das heutige Leben, also dieses Zeitgeistige, was man ja Kafka so gerne andichtet, in Anführungsstrichen, dass der so wunderbar für uns eben immer noch funktioniert. Sehen Sie das auch so, weil er die Qualen der modernen Arbeitswelt, die übermächtige Bürokratie vorweggenommen hat?
Naja, er war ja Teil dieser übermächtigen Bürokratie. Das vergisst man immer, dass er auf der anderen Seite gestanden ist. Und deswegen kannte er sie auch so gut, diese Bürokratie und wie sie funktioniert. Und er hat auch eigentlich sprachlich ganz viel Terminologie aus dieser Arbeitswelt übernommen, diese technokratische Sprache, die er teilweise benutzt, aber auch ironisiert. Die kennen wir natürlich zur Genüge heute. Das hat sich nicht so verändert quasi, diese Technisierung. Aber die war damals natürlich auch schon sehr präsent in diesem K&K-Reich. Das ist natürlich schon wahnsinnig viel Beamtum. Und natürlich auch seinen eigenen Beruf, weil die ganze Versicherungssache war ja sehr statistisch und sehr mathematisch und sehr technisch.
Sie haben es gerade schon gesagt, also er war ein sehr guter Jurist. Er war quasi perfekt in seinem Beruf, was Sie ja auch zeigen. Also immer wieder, wenn es knifflig wurde, dann wurde er zu Rate gezogen. Und kürzlich hat Bernhard Schlink, ja auch Jurist und Autor, in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen auch mal geschrieben, das kann gar nicht stimmen, dass er den Beruf so gehasst hat, denn dafür war er einfach zu gut. Würden Sie das jetzt auch so sehen?
Ja, das würde ich genauso sehen, aber das legt auch die Biografie von Rainer Stach schon nah. Also das wissen wir aus der Biografie von Rainer Stach, dass dem so war. Und er war wirklich sehr gut in seinem Beruf. Immer wenn ein Fall nicht zu lösen war oder wenn der wirklich schwierig war, ist Kafka gerufen worden. Er hat auch Broschüren geschrieben. Es gibt ja ein eigenes Buch nur mit den amtlichen Schriften von Kafka. Das ist ein Gesamtwerk. Die Inhalte haben nicht sehr viele Leute gelesen. Aber es sind auch sehr humoristische Dinge drin. Zum Beispiel hat er sich sehr eingesetzt dafür, dass Autos, damals gab es 15 km/h als Geschwindigkeitsbegrenzung, man wollte es auf 30 km/h erhöhen, das hielt er für völligen Wahnsinn. Und das Auto war ja auch ein Arbeitsunfall, und zwar deswegen, weil Autos, man muss sich, wie soll man das versichern, wurden zu Firmen erklärt. Und der Chauffeur war sozusagen der Angestellte dieser Firma. Und damit war jeder Autounfall auch ein Arbeitsunfall.
Und die Tatsache, dass alle um ihn herum geschrieben haben, so wie es in der Serie vorkommt, also seine Vorgesetzten, der eine möchte gerne, dass er mal seine Extrakte zu Goethe gegenliest, der andere hat ein paar Gedichte geschrieben, der Pförtner hat auch was zu Papier gebracht. Wie weit ist das verbrieft, auch durch Herrn Stachs Biografie?
Das ist alles dort verbrieft. Also die Stachbiografie hat wirklich als unsere Basis gedient, das muss man wirklich sagen. Also 90% der Dinge, die wir wissen oder die wir da bearbeiten, in anderer Form oder naheliegend schon bei Rainer Stach. Das ist tatsächlich verbrieft. Also sogar der Sitznachbar von dem Versicherungsmathematiker war ein behinderter Schriftsteller. Das, beim Portier wissen wir es nicht, das ist Fiktion. Aber die Grundatmosphäre, dass dort wahnsinnig viele Leute geschrieben haben und die ihm auch dann ständig was zu lesen gaben, weil sie ihn bewundert haben, das ist auch ein Kafka-Klischee, vielleicht das nicht so bekannt ist. Der war ja auch nicht so ein unbekannter Autor damals. Also er war sowohl im Literaturbetrieb kein Unbekannter, als auch wurde er von Leuten wie Rilke, Werfel, Tucholsky etc. sehr musel, sehr bewundert und auch protegiert. Und das ist ja auch ein Kafka-Klischee, man glaubt ja immer, der hat nie veröffentlicht oder es ist der ist nicht gesehen worden bis nach seinem Tod und so, das stimmt.
Rainer Stach, der Biograf, der war beratend tätig bei der Serie. Ihr Freund, der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der hat das Drehbuch mitverfasst. Wie stelle ich mir das vor? Da saßen jetzt so drei Männer, die Kafka in- und auswendig kennen oder auf jeden Fall große Bewunderer sind und haben dann darüber diskutiert, überlegt, wie bringt man den jetzt auf die Leinwand oder besser ins Fernsehen?
Nö, es war so, also ich habe vor 10 Jahren diese Biografie gelesen mit großer Begeisterung und war dann im gleichen Jahr mit dem Daniel auf Skiurlaub. Wir sind sehr enge Freunde, wie gesagt, und haben ihm davon erzählt und er hat gesagt, naja, wenn ich da jemals Hilfe brauche, dann soll ich ihn anrufen. Und das habe ich dann auch irgendwann mal nach ein paar Jahren gemacht, weil ich gemerkt habe, dass er schreiben sollte, er ist da viel besser bei so einem Thema. Und wir haben dann die Folgen immer sehr genau durchkonzipiert eigentlich. Also, weil es ist wirklich sehr schwierig, aus so einer Lebensgeschichte eine Serie zu machen, weil eine Lebensgeschichte nicht wie nach den Dramaturgien eines Films funktioniert und sehr viel Strukturarbeit drinnen steckt. Und dann hat er die Bücher geschrieben. Das war der Arbeitsablauf. Dann hat er sie mir geschickt und dem Rainer Stach. Dann haben wir das eigentlich hin und her geschoben, bis es halt so war, wir alle glücklich waren damit. Und Rainer hat auch nicht nur, kann man sagen, Dinge korrigiert oder richtig gestellt, sondern hat auch wirklich dramaturgische Vorschläge gebracht und gesagt, das könnte man so und so machen. Das war wie kein sehr wertvolle Zusammenarbeit. Und dann wäre ohne ihn auch gar nicht gegangen.
Viele Geschichten Kafkas, also die sich um Kafka ranken, die sind ja schon, um mal im Bild zu bleiben, kafkaesk, dieses Adjektiv, was er geschaffen hat, so surreal. Also, und sie bauen einige in die Serie ein. Also ich finde zum Beispiel diese fast psychedelischen Bilder, wenn er seinen Vater auf dem Rücken trägt, unter der Last des Vaters so erdrückt wird. Wie haben Sie diese Bilder gefunden? Wie schwierig war das, das umzusetzen?
Ja, es war immer die Frage, wie verbindet man die Splitter der Literatur von Kafka in dieser Serie und wie unterscheiden sie sich oder verbinden sie sich mit der sogenannten Realität? Und vielleicht kann man das umgekehrt sagen. Wir haben dann probiert, sozusagen die Realität nicht als so etwas Realistisches darzustellen, sondern immer entrückt, sodass sie und mit der Literatur von Kafka eigentlich Kontakt aufnimmt oder in Korrespondenz steht. Also beispielsweise die Post, in der Max Brod arbeitet, ist jetzt keine naturalistische Post, sondern spiegelt sich bis ganz in Unendlichkeit und alle schauen ihm sehr ähnlich. Oder die Wohnung von Kafka ist ein Wohnzimmer in der Mitte und rundherum ist umringt von einem Flur, der ist ziemlich von allen Seiten betretbar. So einen Grundriss würde man in der Realität nicht finden oder ein Hotelzimmer, das eine Form eines Dreiecks hat, etc. Also jede Location sozusagen, die gebaut wurde, erzählt schon unterschwellig Kafka mit. Und diese Literatur hat dann oft was Traumhaftes, als würde sie von dieser Realität träumen.
Sie haben jetzt gerade schon Max Brod erwähnt, seinen guten Freund, der ja nach Kafkas Tod Schriften veröffentlicht hat, obwohl er ja versprechen sollte, dies nicht zu tun. Max Brod ist ein Freund, es gibt noch zwei weitere, der Prager Kreis, die auftauchen. Die gehen gerne mal ins Bordell, so als Freizeitbeschäftigung. War das tatsächlich so gang und gäbe, wie das in der Serie vorkommt?
Ja, man muss sagen, und das ist insofern ein sehr wichtiger Teil, weil er sehr viel über die damalige Zeit erzählt. Es war für Männer damals, vor allem aus dieser Gesellschaftsschicht, völlig normal, im Bordell sozialisiert zu werden, weil Leute haben sehr früh geheiratet, um auszuziehen oder sich selbstständig zu machen. Es gab eine sehr große Angst, dass jemand schwanger ist sozusagen, und zwar eine sehr beklemmende und sehr repressive sexuelle Zeit auch. Also sowohl für Frauen natürlich noch viel schlimmer, aber auch für Männer. Das war eigentlich für niemanden Zeit. Diese Sozialisierung in den Bordells hat aber auch dazu geführt, dass natürlich die Männer ein sehr gestörtes Verhältnis zur Sexualität hatten. Und auch der Grund, warum Kafka zum Beispiel ein totales Problem mit körperlicher Nähe hatte, wenn es im Verbund mit einer wirklichen Emotion war. Also wenn ihm jemand wichtig war oder jemanden geliebt hat, dann war das für ihn fast unmöglich, mit dem eine körperliche Beziehung auch zu haben oder eine körperliche Nähe. Und das spielt dann für die Biografie von Kafka eine sehr große Rolle, deswegen ist es auch drinnen. Er ist aber da überhaupt keine Ausnahme, sondern ich glaube, das war einfach bei wirklich vielen Männern in der Zeit so und erklärt auch sehr viel über das körperliche Verhältnis von solchen Männern oder auch diese Unkörperlichkeit oder dass sie vor Berührungen Angst hat und so.
Das zeigen Sie ja auch in drei Folgen, kommen auch Frauen, also Frauen an Kafkas Seite sind da ja Thema, Felice Bauer und auch Dora Diamant beispielsweise in der letzten Folge. Und über allem schwebt eben immer dieser Vater, großartig dargestellt von Nicolas Ovčárek. Also die eine Seite ist die Sozialisation durch Bordell und so weiter und so fort. Aber dieser Vater, der ist ja fast toxisch. Also da würde man sagen, der war schon für die Zeit kaum noch zeitgemäß, oder?
Naja, der Vater war sozusagen wichtig, jetzt nicht nur den cholerischen zu zeigen, sondern dass man auch spürt, dass der auch seine Wut hat vom Gegenüber. Und der kommt aus einer Welt, die natürlich ganz anders funktioniert hat. Dort ist eine Emporkömmlingswelt. Der hat sich sozusagen aus armen Verhältnissen hochgearbeitet, noch dazu als Jude. Und ein Geschäft wurde damals gegründet im Ansinnen, dass das über mehrere Generationen immer wieder vergrößert wird und dass das immer übernommen wird. Kafka hat sich dann sozusagen schon in der ersten Generation aus dem entfernt, weil er will das nicht. Das war etwas sehr Untypisches für die damalige Zeit und hat auf sehr großes Unverständnis des Vaters natürlich ist es gestoßen. Und der konnte auch mit seinem Schreiben nichts anfangen. Heute würde man sagen, es ist ein sehr toxischer Vater, der die Familie tyrannisiert. Aber ich glaube, dass dieses Art des Patriarchentums damals wahrscheinlich gar nichts Untypisches war. Aber in dem Fall natürlich, glaube ich, besonders beklemmend und unangenehm, weil es natürlich auch bei jemandem getroffen ist, der eine sehr kleine Wahrnehmung hatte und der die Welt einfach anders sah. Und auch noch dazu der einzige Sohn.
Was kann eine Serie den vielen Facetten von Kafka hinzufügen? Kann sie was Neues hinzufügen oder ist sie einfach ein weiteres Puzzleteil im Gesamtkosmos des 100-jährigen Todestages?
Ja, es ist ein eigenständiges Kunstwerk und keine Dokumentation. Das heißt, es hat einen eigenen Ton, es erzählt ja auch eigene Dinge sozusagen. Und was es auch hinzufügt, neben dem großartigen Ton von Tanin sozusagen, ist ja auch, dass es eine visuelle Ebene hat, eine Visualisierung von das Leben. Davon gibt es gar nicht viel. Ob man jetzt etwas Neues erfährt oder nicht, das hängt davon ab, wie sehr man sich mit Kafka beschäftigt hat. Also es ist ja auch ein bisschen die Idee, Kafka wieder Leuten näher zu bringen, die vielleicht von Klischees abgeschreckt sind. Aber wenn man sich jetzt mit Kafka nicht so genau beschäftigt hat, dann wird man sehr viel Neues erfahren. Also es geht vor allem wirklich um die Verbindung von Leben und Literatur in dieser Serie, aber es ist auch humoristisch, also es soll ja auch eine unterhaltende Ebene haben. Insofern geht es vielleicht auch gar nicht darum, dass man so viel Neues erfährt, sondern vielleicht die Art und Weise, wie man es.
Ganz kurz habe ich gedacht zwischendurch, hat Ihnen eigentlich nie ein Redakteur gesagt, das funktioniert nicht? Also ich finde, die ist sehr intelligent gemacht, die Serie, und die stellt ja auch Ansprüche an die Zuschauer und Zuschauerinnen durchaus.
Ja, absolut, ja. Also es waren ja sehr viele Redakteure. Und aber es war dann erstaunlich harmonisch irgendwie, weil ich glaube, jeder so ähnlich auf irgendeine Art und Weise Kafka gerecht werden wollen. Und es hat niemand dann die prinzipielle Idee, so zu erzählen, in Frage gestellt. Die gab es ja auch sozusagen schon vorher. Sie ist ja nicht erst entwickelt worden durch die Zusammenarbeit mit den Redakteuren. Also die war ja sozusagen als Basis schon da. Aber tatsächlich ist es wirklich ein Wunder, dass es gemacht wurde, weil das ja wirklich nicht oft passiert und ich dann auch natürlich den Christian Gander hat sehr zu verdanken, dass er initiiert hat quasi. Wir haben ja wirklich 10 Jahre gebraucht, um das zu finanzieren. Also wir kennen ja auch die hoffnungslose Lage, dass sowas nicht produziert wird.
Herr Schalko, vielen Dank für das Gespräch. Ich weiß, wir haben jetzt nicht über den wunderbaren Cast geredet, den ich auch herausragend finde. Also Glückwunsch zu dieser sehr gut gemachten Serie und vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Corso. Kunst und Pop.